Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Möglicherweise haben gehörlose Kinder bald bessere Bildungschancen, nämlich dann, wenn mehr Lehrkräfte Gebärdensprache sprechen. Wann das aber in der Praxis wirklich stattfinden könnte, das erklärt uns eine Expertin. Sie haben es in den Nachrichten heute schon gehört und bei uns im Programm. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für heute zum inzwischen 11. globalen Klimastreik aufgerufen. Die Demonstrierenden fordern unter anderem nachhaltigeres Leben und Wirtschaften. Das ist auch ein Ziel der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, die wir heute besuchen werden. Und mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Sie hören Campus und Karriere, das Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Und wenn Sie jetzt nichts gehört haben, dann liegt das nicht daran, dass Ihr Radio ausgefallen ist, sondern das war gewollt. Denn heute ist der Welttag der Gebärdensprache, einer Sprache, die beispielsweise die 80.000 Menschen in Deutschland verwenden, die gehörlos sind und nicht einfach ein Radio einschalten können, wie Sie das können oder wie ich das kann. Und die vor allen Dingen sehr stark eingeschränkt sind bei der Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Leben und auch bei der Teilhabe an der Bildung. Die Kultusministerkonferenz hat Ende vergangenen Jahres die Idee diskutiert, dass die Gebärdensprache reguläres Schulfach werden soll. Was hat sich seitdem getan? Darüber spreche ich mit Claudia Becker, Professorin für Gebärdensprache und Audiopädagogik an der Berliner HU. Hallo Frau Professorin Becker.
Guten Tag, Herr Schütz.
Hat sich in den vergangenen Monaten die Situation denn für gehörlose SchülerInnen verbessert?
Ja, also was wir jetzt beobachten, ist, dass sich doch ziemlich viele Bundesländer in Deutschland auf den Weg machen und jetzt Rahmenlehrpläne für das Unterrichtsfach deutsche Gebärdensprache entwickeln. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-Vorpommern. Und sie planen auch Lehrerfortbildungen. Das heißt also, wir sehen, es ist was in Bewegung gekommen durch den Bildungsplan der KMK. Aber bis die gehörlosen Schülerinnen und Schüler direkt davon profitieren, muss noch einiges geschehen. Es muss das Fach in die Stundentafel integriert werden, Lehrkräfte an einigen Orten noch fortgebildet werden. Und deswegen wird es noch ein bisschen dauern, bis diese wichtige Entscheidung tatsächlich auch bei den gehörlosen Schülern direkt ankommt.
Was ist denn ein bisschen?
Ja, wir hoffen, dass es schnell geht. Es wird von den Bundesländern abhängen, solche Rahmenpläne zu erstellen. Da gibt es dann erst Kommissionen, die ausarbeiten müssen. Da wir jetzt aber diese Grundlage haben durch die KMK, hoffen wir, dass das schnell geht. Und wir sehen eben auch in einigen Bundesländern, dass sie es auch versuchen, wirklich voranzutreiben.
Aber wir sprechen jetzt trotzdem von Jahren.
Wir sprechen trotzdem von mindestens 1 bis 2 Jahren.
Schauen wir mal auf die Realität, wie es noch läuft. Wie funktioniert denn Wissensvermittlung für Menschen, die gehörlos sind aktuell?
Also in der Schule ist es so, dass es immer noch zufällig ist, ob ein Schüler zum Beispiel Gebärdensprache an einer der Schulen lernt oder nicht. Wir haben Förderschulen, die sehr viele zum Beispiel auch gehörlose Lehrkräfte beschäftigen und wo das Fach deutsche Gebärdensprache schon lange fest etabliert ist. Und dann haben wir auch Förderschulen, wo kaum ein Lehrer Gebärdensprache kann und die Schülerinnen und Schüler deswegen eigentlich nur untereinander sich Gebärdensprache weitergeben können.
Und blicken wir mal auf die anderen Bereiche, also Ausbildung ist ja nicht nur schulischer Bereich. Wie sieht das aus, wenn gehörlose oder hörbehinderte Jugendliche die Schule verlassen, beispielsweise eine Ausbildung machen wollen? Haben die überhaupt eine Chance, eine qualifizierte Ausbildung machen zu können?
Grundsätzlich ja, aber das ist sehr unterschiedlich auch wieder in den Bundesländern organisiert. Teils besuchen Gehörlose Auszubildende gesonderte Berufsbildungswerke, wo dann durchaus einige Lehrkräfte auch deutsche Gebärdensprache verwenden. Aber teils sind Gehörlose Auszubildende auch im dualen System, was wir sehr unterstützen, weil sie dann in der betrieblichen Ausbildung sind und dort am Arbeitsplatz dann auch besser teilhaben können. Aber hier kommt es darauf an, ob die Umgebung unterstützt. Die Gesetzeslage ist da schon möglich, dass man Kommunikationsassistenz oder Dolmetschende zum Beispiel dann dazu holt.
Setzt ja auch viel Engagement von Seiten der Arbeitgeber dann voraus.
Ja, setzt Engagement voraus, aber wenn man Vielfältigkeit wertschätzen lernt, dann wird man sehen, dass sich dieses Engagement lohnt und man mit gehörlosen Auszubildenden genauso wertvolle Arbeitskräfte bekommt, die zu einem Team beitragen können, wie eben auch hörende Menschen.
Wie sieht es an den Hochschulen aus? Auf was für eine Umgebung treffen gehörlose Studierende da?
Hier ist eigentlich auch die Gesetzeslage schon recht gut. Also die Hochschulen sind dazu verpflichtet, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass eben auch zum Beispiel gehörlose Studierende studieren können. Die Finanzierung von Dolmetschenden und anderen Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Mitschreibekräfte, sind grundsätzlich auch über Eingliederungshilfe möglich. Aber es hängt davon ab, ob eine Universität schon Erfahrung gemacht hat. Wir sehen in den Städten oder Universitäten, wie zum Beispiel Berlin, wo es auch die Fachrichtungen Gebärdensprachdolmetschen oder Gebärdensprachpädagogik gibt, da haben wir schon ein sehr gutes Unterstützungssystem und das Studentenwerk organisiert Finanzierung und Bestellung von Dolmetschern. Wenn Sie aber in kleinere Städte gehen oder in andere Bundesländer, dann sehen wir, dass das oft Neuland ist und es dann sehr lange dauert, bis Universitäten da Wege finden, gehörlose Studierende zu unterstützen. Und da ist es, erfahren wir oft immer wieder, dass gehörlose Studierende das Studium aufgeben, weil es für sie auch sehr viel Aufwand ist, das erstmal durchzusetzen und dann auch zu organisieren.
Aber wenn wir ganz grundsätzlich auf Gebärdensprache blicken, ist das etwas, also reden wir da über etwas, was unsere Gesellschaft nicht einfach leisten kann, weil Gebärdensprache schwierig zu lernen ist? Oder ist das bisher einfach ein Thema gewesen, was nicht auf der Agenda war?
Also Gebärdensprache ist genauso leicht und genauso schwer zu lernen wie jede andere gesprochene Sprache auch. Und es ist natürlich auch eine Sprache, die jetzt nicht 50% in Deutschland der Menschen spricht. Dennoch, wenn wir sprachliche Vielfalt auch wertschätzen, und es ist ja nicht nur Gebärdensprache in unserem Land und Deutsch, sondern auch viele andere Sprachen, dann müssen wir in so einem mehrsprachigen Land wie Deutschland Wege finden, wie wir eben auch sprachliche Minderheiten unterstützen. Und da gibt es mittlerweile ganz gute Möglichkeiten. Und wenn immer mehr hörende Menschen auch Interesse haben, Gebärdensprache zu lernen. In Amerika zum Beispiel ist das amerikanische Gebärdensprache die, ich glaube, viertmeist gelernte Sprache von Amerikanern. Dann haben wir ein ganz anderes Verständnis und eine andere Bereitschaft, vielleicht auch mit wenigen Gebärdensprachkenntnissen aufeinander zuzugehen.
Sagt Claudia Becker, Professorin für Gebärdensprache und Audiopädagogik an der Berliner HU. Frau Professorin Becker, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde wurde vor 30 Jahren gegründet, zu einer Zeit also, als das Thema Nachhaltigkeit noch nicht die Bedeutung hatte, die es heute hat. Und wer sich in der brandenburgischen Stadt als Student oder Studentin einschreiben will, der kann beispielsweise nachhaltige Wirtschaft studieren oder Naturschutz oder Holzingenieurwesen. Eberswalde gilt heute als ziemlich einzigartiger Vorreiter in der deutschen Hochschullandschaft. Aber bei aller Zukunftsfähigkeit und allen Visionen, die dort entstehen, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung hat mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen, die auch ältere Hochschulen oder Unis haben. Beispielsweise fehlt es an Platz. Unser Korrespondent Christoph Richter war in Eberswalde in der Hochschule unterwegs.
Das ist die schönste, kleine, grünste Hochschule, die Deutschland zu bieten hat.
Meint im Brustton der Überzeugung der 41-jährige Cornel Kuitan. Bis 2013 hat er in Eberswalde Forstwissenschaften studiert. Jetzt ist er Mitarbeiter beim Landesforst Mecklenburg-Vorpommern.
Das klingt ja so, als ob Sie gerade aus der Marketingabteilung kommen.
Ja, das ist wirklich so. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder hier sein darf. Also ich bin hier Absolvent. Es ist einfach schön, jedes Mal zurückzukommen.
Cornel Kuitan will sich Fachliteratur in der Hochschulbibliothek ausleihen, eine Perle der Architektur in der Peripherie. Erbaut vom Schweizer Büro Herzog de Meuron, ein Quader bestehend aus Glas- und Betonplatten, auf die Fotos gedruckt sind, ausgewählt von Thomas Ruff, einem der renommiertesten Fotografen unserer Zeit. Den Klimawandel, den Verlust von Biodiversität, Globalisierung und Digitalisierung versuche man an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in jedem der 19 Studiengänge zu thematisieren, erklärt Präsident Matthias Barth.
Wir haben tatsächlich einen Fokus, die unsere unterschiedlichen Studiengänge und Fachrichtungen zusammenbringt. Wir fragen uns, wie können wir einen Beitrag zu einer Nachhaltigkeitstransformation leisten? Also wirklich zu einer Entwicklung, die es schafft, gute Zukunft mitzugestalten. Und ich glaube, das ist anders als an anderen Hochschulen, wo es ein sehr breites Feld und sehr unterschiedliche Interessen gibt.
Man wolle soziales, nachhaltiges Bewusstsein schaffen, ohne aktionistisch zu agieren, ergänzt Hochschullehrer Barth. Der Campus, meint Barth noch, sei sehr grün. So gäbe es beispielsweise auf Wunsch der Studierenden nur noch an 2 Tagen in der Woche in der Mensa eine Fleischoption. Und die Hochschule verstehe sich nicht als Elfenbeinturm, sondern als Reallabor, unterstreicht der studierte Nachhaltigkeitswissenschaftler und Pädagoge Matthias Barth, seit 2021 Präsident der HNE, der Hochschule für nachhaltige Entwicklung.
Wir können nicht warten, bis wir alle Lösungen irgendwie im Labor erdacht haben. Wir müssen auch rausgehen, wir müssen Veränderungen mitgestalten, müssen das dann aber auch beforschen, weil wir haben so eine Dynamik in dieser Veränderung. Wir müssen verschiedene Sachen auch gleichzeitig probieren und dann aber auch ehrlich lernen, was funktioniert und was nicht, und dann in diese Richtung weiterentwickeln.
Derzeit gäbe es etwa 100 Forschungsprojekte, an denen die Hochschule beteiligt sei. Selbst beschreibt man sich gern als Denkfabrik für nachhaltige Entwicklung. In diesem Zusammenhang sei es dringend nötig, dass man auch in Eberswalde promovieren könne. Doch das sei derzeit nicht möglich. Noch könnten Doktoranden nur in Kooperation mit Universitäten ihren Doktor machen, bedauert Hochschulpräsident Matthias Barth und hofft auf eine baldige gesetzliche Änderung. 1830 wurde die Hochschule Eberswalde als Forstakademie gegründet. Zu DDR-Zeiten war sie die Forstwissenschaftliche Fakultät der Ostberliner Humboldt-Universität. 1962 wurde sie vom SED-Regime geschlossen. Den Genossen waren die Fakultätsangehörigen politisch zu unbequem, Schauprozesse wurden inszeniert, Forstwissenschaftler kamen ins Gefängnis, einige sind in den Westen geflohen. 1992, mit nur 80 Studierenden, wird die Hochschule neu gegründet. 2300 Studierende gibt es heute an der Hochschule. Man sei ein Opfer seines Erfolgs, sagt Hochschulchef Barth, denn die Raumsituation sei prekär. Der Sanierungsstau liege in Eberswalde an der Hochschule bei rund 3,4 Millionen Euro.
Hier würden wir uns tatsächlich schnellere Planungsvorgänge, schnellere Umsetzung wünschen, um die Pläne, die wir ja haben, die auch abgesprochen sind, auch umsetzen zu können, um diese Plätze für uns generieren zu können.
Zudem wünsche man sich mehr monetäre Wertschätzung der Landespolitik hinsichtlich des Stellenwerts der Hochschule, die auch gerade für die regionale Wirtschaft eine wichtige Anlaufstelle sei, unterstreicht Hochschulpräsident Matthias Barth. Das heißt, man will mehr Geld vom Land Brandenburg.
Da würden wir uns wünschen, dass tatsächlich auf diese Erfolgsmodelle, und so sehe ich unsere Hochschule, noch stärker gesetzt wird und das auch auf die Art honoriert kriegen, um tatsächlich irgendwie auch diese Nachfrage auch bedienen zu können, die wir von überall sehen.
Eine konkrete Summe will Barth jedoch nicht nennen. Die Studierenden kommen aus etwa 50 Ländern, für den Hochschulpräsidenten nicht genug. Er will die Hochschule für nachhaltige Entwicklung weiter internationalisieren.
Mir geht es darum, möglichst diverse Lerngruppen zu haben, Vielfalt unter den Lerngruppen, damit Studierende lernen, unterschiedliche Meinungen auch auszuhandeln und gemeinsam Lösungen zu finden.
Es ist die Nähe zwischen Lehrenden und Studierenden, egal ob sie aus Paderborn, Cottbus oder New York kommen, die Hochschule so attraktiv macht. Damit das Modell aber weiter Erfolg hat, braucht es mehr ideelle und finanzielle Unterstützung durch das Land Brandenburg und den Bund. Alleine, so viel ist aber auch klar, meint Barth noch, könne es der grüne Think Tank inmitten der Wälder Brandenburgs nicht packen.
Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat der Bundestag eine BAföG-Reform beschlossen. Im Mai wurde eine Erhöhung um knapp 6% auf den Weg gebracht. Das klingt üppig, hat aber für viel Kritik bei Studierenden und Studentenwerken gesorgt. Der allgemeine Tenor, das reicht nicht, auch weil die Inflation deutlich höher ist. Und gestern dann die nächste Reform, hat die Bundesregierung eine Art Notfall-BAföG auf den Weg gebracht. Was das genau für die Studierenden bedeutet, fasst Jürgen König zusammen.
Nach den Erfahrungen aus der Corona-Krise, als Nebenjobs reihenweise wegbrachen und viele Studierende in finanzielle Notlagen gerieten, soll die jüngste BAföG-Reform mehr finanzielle Sicherheit bieten. Der gestern Abend vom Bundestag beschlossene sogenannte Notfallmechanismus ermöglicht es der Regierung, im Fall einer bundesweiten Notlage, die, wie es im Gesetz heißt, den Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende Nebentätigkeiten in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt, per Verordnung BAföG auch für all jene zu öffnen, die es sonst nicht bekommen würden. Die Abgeordnete Ria Schröder, FDP.
Der Nothilfemechanismus trägt der Realität der Studienfinanzierung in Deutschland Rechnung. Denn die meisten Studierenden, die finanzieren sich entweder über Unterstützung durch ihre Eltern oder das BAföG. Und daneben haben 3/4 der Studierenden einen Nebenjob. Und wenn der aufgrund einer Notlage wegfällt, dann helfen wir in Zukunft mit unserer Neuregelung diesen Studierenden schnell, flexibel und unbürokratisch.
So sollen Betroffene mindestens für die ersten 6 Monate der Notlage mit der Regelförderung unterstützt werden. Auch Studierende, die häufig oder sehr spät ihr Studienfach gewechselt und damit die Förderungshöchstdauer überschritten haben, sollen von der Neuregelung profitieren. Kritik an der Gesetzesreform kam unter anderem von der Union. Die derzeit hohe Inflation wie auch die steigenden Miet- und Energiekosten würden nicht als Notlage gelten. Thomas Jatzombek, CDU.
Wenn es ein Beispiel gibt für ein komplett nutzloses Gesetz, dann ist es das, was hier vorliegt. Wir reden im Ausschuss die ganze Zeit über Notlagen. Aber in dieser Notlage und der Krise, die wir offensichtlich haben, wirkt das Gesetz gar nicht. Es bildet eine Notlage ab, die es vor 2 Jahren gab. Heute haben wir eine ganz andere.
Vor 2 Jahren entstand eine Notlage, weil Jobs durch die Corona-Beschränkungen wegfielen. Das Deutsche Studentenwerk und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft plädierten dafür, den Notfallmechanismus auf die aktuelle Situation, das heißt auf eine mögliche Energiekrise, auszuweiten. Regierungsvertreter verwiesen dagegen auf den schon beschlossenen Heizkostenzuschuss für BAföG-Berechtigte sowie auf die im 3. Entlastungspaket vorgesehene Einmalzahlung von 200 Euro für Studierende.
Kaum sind sie beschlossen, da stoßen die neuen BAföG-Regeln bei Teilen der Studierenden auch schon auf Kritik, weil aus ihrer Sicht die aktuelle Notlage durch Inflation und gestiegene Kosten nicht behoben werde. Und sie befürchten, dass der bürokratische Aufwand schnelle Hilfe verhindere. Jürgen König hat berichtet. Wer eine Promotion beginnt, braucht Durchhaltevermögen. Bis der Doktortitel dann endlich auf der Visitenkarte oder dem Türschild steht, können Jahre vergehen. Besonders dann, wenn die Studierenden auch noch schlecht oder gar nicht betreut werden und durch ihre Promotionszeit irrlichtern. Das soll in Saarbrücken möglichst nicht passieren in Zukunft. An der Uni des Saarlandes erarbeiten aktuell Dozenten und Studierende Qualitätskriterien für eine gute Promotionsbetreuung. Unsere Korrespondentin Anke Schäfer war vor Ort.
Angeregt diskutieren 16 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Arbeitsgruppen im großen Raum des Graduate Center der Universität des Saarlandes. Sie kommen aus dem Saarland, aber auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Wie kann eine Promotionsbetreuung gut gelingen? Das ist hier die Leitfrage. Seit 2012 schon veranstaltet das Netzwerk mit Namen Qualitätszirkel Promotion diesen Workshop einmal im Jahr und Thomas Schmid von der Graduiertenschule für Geisteswissenschaften an der Uni Würzburg betreut ihn.
Es geht eben darum, dass wir hier jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen, die noch keine Promotionsbetreuungserfahrung haben, helfen, dass sie ihre Promotionen, die sie dann übernehmen, effizient und für sie auch gut handelbar gestalten können.
Zwischen 30 und 40 Jahren sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alt. Als die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorstellen, treten unter anderem Tobias Meuser und Lisa Wallisch an den Flipchart. Lisa Wallisch ist Juniorprofessorin in der Anglistik an der Uni Trier.
Wir haben diskutiert Inhalte und Feedback in Promotionsvorhaben. Und zwar Betreuerseite und Promovendinnenseite.
Projekt Nummer 1 auf dem Flipchart, das Betreuungsgespräch. Tobias Meuser, Postdoc im Fachgebiet Multimedia-Kommunikation in Darmstadt.
Zum Betreuungsgespräch haben wir uns überlegt, dass es eben wichtig ist, dass es eine Vorbereitung, also eine Agenda gibt, wie man vorzugehen hat und man eben auch so ein bisschen das persönliche oder die aktuelle Lebenswelt berücksichtigt, um eben auch zu schauen, wie es den Doktoranden geht und wie man sie unterstützen kann im Allgemeinen.
Diese Unterstützung kann je nach Fachbereich ganz unterschiedlich aussehen. Die meisten Dozentinnen und Teilnehmer des Workshops kommen aus der Geisteswissenschaft. Aber es ist auch Naturwissenschaftlerin Laura Aradilla dabei. Sie arbeitet als Juniorprofessorin am Zentrum für Biophysik an der Universität des Saarlandes und betreut 3 Biologie-Doktoranden. Mit Blick auf eine der Doktorandinnen erzählt sie:
Wir sind noch relativ am Anfang und gerade am Anfang betreue ich sie ein bisschen enger. Wir haben außerdem regelmäßige Teamsitzungen, einmal die Woche. Da schauen wir uns aktuelle Literatur an oder besprechen den aktuellen Fortgang ihres Projekts, schauen uns Daten an. Außerdem kann sie sowieso immer zu mir kommen, wenn sie eine Frage hat. Mein Büro ist direkt neben dem Labor. Manchmal bin ich selber noch mit im Labor. Das ist der Vorteil, wenn man nur eine kleine Gruppe hat und selber gerade erst als Juniorprofessorin startet. Kann ich dann auch selber noch mal mit anpacken.
In den Naturwissenschaften ist ein solch enges Betreuungsverhältnis eher üblich als in den Geisteswissenschaften. Aber auch in den Naturwissenschaften hängt die Art der Betreuung immer von der Persönlichkeit ab.
Also die drei Leute, die bei mir arbeiten, die sind alle von der Persönlichkeit her sehr unterschiedlich, brauchen unterschiedlich enge Betreuung und ich versuche mich daran anzupassen, soweit es möglich ist.
Sie sei als Juniorprofessorin ins kalte Wasser geworfen worden, hatte sie doch zunächst keinerlei Erfahrung im Betreuen von Promotionen, sagt Laura Aradilla. Generell können viele Betreuende nur auf die Erfahrung mit dem eigenen Doktorvater oder mit der eigenen Doktormutter zurückgreifen. Das aber ist womöglich nicht genug, sagt Anglistin Lisa Wallisch aus Trier. Daher schätzt sie den Austausch hier im Workshop. Sie erzählt:
Ich spiegle meiner Doktorandin zum Beispiel auch immer rück, wie das für mich selber war. Also, weil ich glaube, das macht es erfahrbarer und das macht einen nahbarer für die Generation, die nachkommt sozusagen. Und einfach ehrlich kommunizieren und offen kommunizieren ist ein wichtiges Merkmal. Und ich glaube, darüber die eigene Erfahrung mitzuteilen und zu reflektieren, wie man das selber machen möchte, ist ein positiver Aspekt, den man weitergeben kann.
Um die Dissertation in einer angemessenen Zeit zufriedenstellend fertig schreiben zu können, sei die Kommunikation zwischen Betreuenden und Promovierenden essentiell. So sagt es auch Workshop-Betreuer Thomas Schmid. Wenn sie klappt und die Dissertation schließlich vorliegt, kann der nächste Schritt in Angriff genommen werden. Dann können sich die Promovierenden einen Namen machen für den weiteren Weg.
Denn letztlich ist es so, wenn die Promotion abgeschlossen ist, dann sind sie auf sich selbst gestellt. Ne? Dann müssen sie sich durchsetzen in der Postdoc- und Habilitationsphase, dann geht es diesen harten und langen Weg, bis man dann irgendwann eine Professur bekommt. Das ist ja letztlich irgendwo das Ziel. Und dafür sollten die Kandidaten und Kandidatinnen schon während der Promotionsphase fit gemacht werden. Ne?
Es könnte weitreichende Auswirkungen auf den Arbeitsalltag haben, ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Demnach sind Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfassen. Das wirft viele Fragen auf, beispielsweise, was bedeutet das für all die Betriebe, in denen ein Vertrauensarbeitszeitmodell praktiziert wird? Oder wie soll das dort funktionieren, wo mobil gearbeitet wird oder im Homeoffice? Das sieht zum Beispiel Professor Gregor Thüsing von der Uni Bonn als Problem an, wenn die Arbeitszeit aufgezeichnet werden sollte.
Wenn der Arbeitnehmer morgens anfängt und abends aufhört und weiß, alles in allem habe ich 8 Stunden vielleicht gearbeitet, dann ist es für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer nicht wichtig zu wissen, ob er zwischenzeitlich einmal die Kinder abgeholt hat von der Kita oder vielleicht einkaufen gegangen ist oder vielleicht mit einem Freund telefoniert hat. Das sind aber Sachen, wenn wir tatsächlich zu einer Aufzeichnungspflicht kommen à la Stechuhr, dann müsste das aufgezeichnet werden.
Möglicherweise unterbindet eine genaue Kontrolle aber auch, dass wir zu viel arbeiten. Ist die Rückkehr zur Stechuhr also Segen oder Fluch? Darüber wollen wir auch mit Ihnen bei Campus und Karriere diskutieren, und zwar morgen ab 14.05 Uhr. Sie können uns anrufen und Ihre Meinung mitteilen unter 00800 4464 4464 oder senden Sie einfach eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Das war's für Campus und Karriere für heute. Gleich übernimmt der Kollege Ulrich Biermann mit Corso Kunst und Pop. Er befasst sich unter anderem mit den besten Karikaturen über den Krieg. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie's gut.